Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung Europa Verlags. Heute sitze ich wieder hier mit meinem Kollegen, dem Romanautor Volker Zierke. Grüß dich, Volker.
Hallo.
Und heute zu meiner Linken, welche Überraschung, sitzt der Dröler-Rochelle-Kenner Benedikt Kaiser. Hallo Benedikt.
Ja, grüßt euch, Grüße in die Runde und danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, ausnahmsweise ist das okay, denn Benedikt, wir sprechen heute in einer Doppel-Episode über Dröler-Rochelle, über die Unzulänglichen, über die Strohhunde und über das Werk dieses großen Romanciers, Weltanschauungsautors, politischen Philosophen vielleicht, ich weiß es nicht, wir werden es herausfinden. Und wir werden diese Episode sozusagen zweiteilen. Wir sprechen in der ersten Episode heute über die Unzulänglichen, über das Werk von Dröler-Rochelle ganz generell und über seine Person, über seine politischen Ansichten und werden dann in einer zweiten eigenen Episode sehr ausführlich über unseren neuen Roman Die Strohhunde sprechen. Ja, diese Episode folgt gewissermaßen einem lang gehegten Kundenwunsch, darf man sagen. Es gibt nämlich den lang gehegten Kundenwunsch, das Buch Die Unzulänglichen von Pierre Dröler-Rochelle erwerben zu können. Es war das erste Buch, das überhaupt im Jung Europa Verlag erschienen ist, nämlich im Jahr, wann war es denn eigentlich? 2016, ja genau, 2016. Das erste Buch, was jemals in unserem Verlag erschienen ist. Und es ist, das darf man gleich vorweg sagen, nicht mehr erhältlich. Es darf aus Lizenzgründen auch nicht mehr von uns aufgelegt werden. Es ist ein antiquarischer Leckerbissen, der aktuell mindestens 130 Euro, glaube ich, kostet, wenn man überhaupt eins findet. Und es gibt darüber einen ziemlichen Unmut in der Leserschaft, dass also dieses Werk, über das wir schon häufiger gesprochen haben, nicht mehr zu erwerben ist. Und weil wir euch die Nase vor Weihnachten noch länger machen wollen, hat Volker vorgeschlagen, über die Unzulänglichen zu sprechen. So, das ist meine kleine Einleitung ins Geschehen zu Pierre Dröler-Rochelle, die Unzulänglichen.
Es bietet sich ja auch daher an, dass du, lieber Philipp, die neue Erscheinung von Die Strohhunde als Nachfolger zu Die Unzulänglichen beschrieben hast. Da werden wir, glaube ich, auch noch zu sprechen kommen.
Als inoffiziellen Nachfolger, ja.
Okay. Inwiefern das überhaupt stimmt oder ob du gelogen hast in der Werbung, wie üblich. Aber es lassen sich ja schon einige Leitlinien, sag ich mal, erkennen, die da vom einen ins andere Werk sich rüberziehen, was ja auch im Nachwort von Die Strohhunde sehr ausführlich besprochen wird.
Ja, beziehungsweise andersrum. Es ist auch so, dass wir, wie gesagt, nicht nur die Tatsache auf dem Tisch haben, dass das unser allererstes Buch war im Verlag überhaupt, sondern dass wir Dröler-Rochelle ja im Laufe der Jahre immer wieder als einen großen Leitstern des Jung-Europa-Verlags angepriesen haben, als vielleicht den Leitstern der jungeuropäischen Idee, als Ideengeber, als Grundstein, ideellen Grundstein. Wir haben ja darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, im Laufe der Jahre auch noch das ein oder andere von ihm verlegt und werden auch in den nächsten Jahren noch Werke von ihm auf den Markt bringen. Wir haben, glaube ich, Benedikt, weißt du es noch, haben wir schon mal irgendwann eine Folge in die Richtung gemacht?
Na, also es gibt ja eine Folge über die Unzulänglichen, oder?
Ja, und zwar in Halle, damals noch im Büro, 2016 direkt. Das ist
eine von den ersten drei Folgen, glaube ich.
Ja, das kann sein.
Genau, da gibt es auch dieses eine Foto, das war einer der ersten Blogbeiträge auch bei Von Rechts gelesen.
Siehst du mal, muss ich mal parallel hier googeln, sozusagen. Ja, dann haben wir ja, ja, dann lassen wir es jetzt eigentlich, oder?
Ja, aber es sind 8 Jahre, ne?
Nee, es sind 8 Jahre vergangen und hinzu kommt, dass wir heute Volker noch mit dabei haben.
Ja,
ist das voll ein Gewinn? Weiß ich noch nicht.
Naja. Nein.
Und also wir wollen über dieses Werk heute noch einmal sprechen. Hier haben wir es, pass auf, jetzt bin ich wieder da. Von Rechts gelesen, Sendung 5, Benedikt Kaiser über Pierre Dröler-Rochelle. Ja, genau, und da haben wir auch über positive Kritik gesprochen, sehe ich gerade. In Ordnung, legen wir los. Warum war das der erste Europa-Roman? Das mag sich der ein oder andere fragen. Vielleicht gleich nochmal vorweg. Du hast, Benedikt, das Vorwort, was, glaube ich, kein Nachwort, sondern Vorwort damals geschrieben.
Ja.
Ich sehe es hier so neben mir, Oktober 2016 steht da, glaube ich, ne?
Ja, richtig.
Genau. Hast du auch das offizielle Vorwort zu diesem Roman verfasst? Und ich glaube, ich darf verraten, dass die Idee für diesen Roman ja auch von dir kam. Das heißt, der Verlag wurde ja offiziell eingetragen und gegründet im Jahr 2015. Also er ist eigentlich 2015 schon gegründet, auf dem Papier. Wirklich aktiv wurde er erst 2016. Und wir hatten ja, du warst ja nicht ganz unbeteiligt an dieser Grundidee. Und wir hatten damals, glaube ich, gemeinsam überlegt, was man machen könnte als erstes Buch oder generell, was die ersten Bücher sein könnten. Auch damals war natürlich der Name Dominik Venner schon im Gespräch, das rebellische Herz, aber auch für eine positive Kritik, was dann am Ende das zweite Buch war, was rauskam. Und ja, ich glaube, man darf ganz unumwunden sagen, ich hatte den Roman schon gelesen. Ich hatte die alte Ausgabe von Ullstein, die gelbe ist es, glaube ich.
Ja.
Hatte den also schon grundsätzlich auf dem Schirm, hatte aber, glaube ich, damals auch noch mit Rebatté und so anderen Büchern geliebäugelt. Und du hattest dann im Grunde genommen in einem überzeugenden, biergeschwängerten Gespräch gesagt, man sollte doch diesen Roman als ersten Leitstern auf den Markt bringen. Ja, und dann will ich die Frage auch gleich an dich weiterleiten. Warum haben wir das als ersten Jung-Europa-Roman gewählt? Also was ist, ja, vielleicht greifen wir da schon ein bisschen vor, aber was ist die Essenz von diesem Buch?
Ja, ich glaube, wir haben diesen Roman damals gewählt, weil ja klar war, als dein Verlag gegründet worden ist, oder unser Verlag, ich gemeinschafte jetzt Volker und mich durchaus auch gerne hier ein an dieser Stelle, wir haben den Verlag ja gegründet mit dem klaren, im klaren Bewusstsein dessen, dass wir eine Marktlücke besetzen. Nämlich einen Verlag gründen zu wollen, der ein Programm anbietet an seine jungen, überwiegend jungen Leser, das bewusst europäisch ist, das auch bewusst ausländische Autoren übersetzt, das eben nicht nur so wie die Neue Rechte eben dann in den 90ern und 2000er Jahren war, nationalkonservativ, klassisch, preußisch, rechts, sondern dass wir eigentlich ja wieder zu den Wurzeln der Neuen Rechten wollten, dort, wo die Neue Rechte in den 70er, 80ern herkam, beziehungsweise in den späten 60ern, nämlich europäisch, sozial, revolutionär. Sprich, wirklich gesellschaftsverändernd und eben nicht nur dieses Mantra, die Rechte ist wie eine Schlange, sie häutet sich, aber bleibt immer die gleiche. Ne? So. Und das wollten wir ändern. Und der Roman von Drieu hat sich da aus mehreren Gründen angeboten, damit zu beginnen. Zum einen, weil der Roman, und das ist vermutlich der pragmatischste Aspekt, weil der Roman eben auch nicht mehr wirklich zugänglich war. Es gab diese Probilen-Ullstein-Ausgabe, die gelbe, die du angesprochen hast, die war zu dem Zeitpunkt schon relativ teuer.
Mhm.
Also ich habe damals, glaube ich, also was heißt damals, 2010 oder so, 2009, habe ich dann Fuffi vielleicht für bezahlt. Was damals vermutlich noch ein bisschen mehr Geld war als heute. Heute kostet es vielleicht dann 70, 80, keine Ahnung. Das war einer der pragmatischen Gründe. Der wichtigere Grund war mit Sicherheit, dass wir anfangen wollten mit einem Signal.
Mhm.
Und der Roman, Die Unzulänglichen, der ja von verschiedenen Leuten eigentlich so als der Weltanschauungsroman der revolutionären Rechten in Frankreich der 30er und 40er Jahre bezeichnet worden ist. Dieser Roman hat sich angeboten, weil er eben eine europäische Linie aufspannt, weil er mit den alten Ideologien aufräumt. Und damit meine ich jetzt nicht nur die alten Ideologie von links und vom Liberalismus, ne, Radikalliberale und Zentristen und Sozialdemokraten, Sozialisten, Marxisten, er räumt mit allem auf, aber er räumt eben auch auf mit dem, was er in der Rechten sozusagen korrigieren oder beseitigen wollte. Das heißt, es war so ein ideologischer Rundumschlag, der zugleich aber auch spätestens dann im Epilog, über den wir bestimmt noch separat als der falsche Belgier sprechen, der auch bei Jung Europa dann erschienen ist, 2022. Dieser Roman hat einfach die Essenz enthalten von vielen Standpunkten, die es zu promoten galt, Neudeutsch, also die es zu verbreiten galt.
Mhm.
Und Rebatté hast du angesprochen, klar, weder Gott noch Teufel hat damals Lichtmess auch empfohlen. Den Roman habe ich auch zweimal gelesen, beim ersten Mal nur die Hälfte verstanden. Auch interessant und auch, wenn man die Rechte bekommt, meiner Meinung nach wichtig, dass man solche Schätze wieder birgt. Aber bei den Unzulänglichen geht es halt um mehr. Das ist halt wirklich im Endeffekt ein Aufschlag, der es in sich hat. Also nicht umsonst hat dieses Buch Generationen auch von französischen rechten Lesern geprägt. Benoit hat selber immer wieder betont, dass er ganz stark über seine Drieu-Lektüre geprägt wurde als revolutionärer Nationalist und dann auch vor allem eben auch als pro- bzw. sogar paneuropäischer Denker. Also das ist ja alles nicht wegzuwischen. Das hat eine Bedeutung, es hat eine Nachwirkung und diese Nachwirkung dauert bis heute an. Und wenn ein Roman, und jetzt komme ich zum Punkt, wenn ein Roman eine solche Nachwirkung hat auf Generationen von revolutionären französischen Rechten, aber auch nicht nur auf Franzosen, ne, das wurde auch in Italien, in Deutschland, dann muss man einfach sagen, dass dieses Buch offensichtlich etwas bewegt hat. Und dann muss so ein Buch auch zugänglich sein und verlegt werden.
Ja, das ist im Grunde genommen tatsächlich der entscheidende Punkt, warum das Buch wieder aufgelegt wurde. Du hast es schön ausgeführt. Es enthält, um es ganz kurz zu sagen, wesentliche Pfeiler die wir zum damaligen Zeitpunkt, heute natürlich auch noch, aber vor allem 2016, 2015 damals als Pfeiler gesehen haben, die in der Rechten, in der neuen Rechten im weitesten Sinne eben auch gefehlt haben oder beziehungsweise nicht so sehr en vogue waren, die wir aber Pflöcke, die wir da einschlagen wollten. Und das hat das Buch geboten. Der Denker natürlich sowieso, darüber sprechen wir vielleicht jetzt, aber dieser Roman. Und in diesem Sinne haben wir den damals aufgelegt in einer Auflage. Jetzt muss ich lügen, ob 700 oder 800 Exemplare waren. Ich weiß es nicht mehr. Das Buch wurde ja damals finanziert, nicht zu 100%, aber teilweise finanziert durch eine Art Crowdfunding-Kampagne. Das war eine schöne Sache, weil das im Grunde genommen gleich zu Beginn gezeigt hat, dass es trotz der Zweifel verschiedener anderer Verleger, hier spiele ich nicht auf Götz Kubitschek an, sondern auf ein paar andere Leute, mit denen ich im Vorfeld darüber gesprochen hatte, mir dringend davon abgeraten haben, noch einen Zitat Kleinstverlag zu gründen. Damals war auch der Regin Verlag noch aktiv, mehr oder minder, der programmatisch doch weite Überschneidungspunkte hat mit uns, darf man sagen. Es gab noch den ein oder anderen kleineren Verlag, also man muss sagen, was die Verlagsszene und ähnliches angeht, Kulturszene, gab es lustigerweise damals mehr als heute, obwohl damals über die AfD noch kein Geld da war für viele Dinge. Wenn ich an die ersten Zwischentage denke, da gab es schon weitaus mehr Verlags- und Kulturprojekte noch und da wurde einem streng davon abgeraten. Das war also ein sehr schönes Signal, dass es geschafft wurde, über diese Crowdfunding-Kampagne ein doch schon ziemlich kostenintensives Projekt zu finanzieren. Das Buch ist wahnsinnig dick, es musste nicht neu übersetzt werden, aber lektoriert, gesetzt und so weiter. Man hatte ja viel weniger Erfahrung, hatte noch keinen Zugang zu Großhändlern und so weiter. Das war alles noch ein Wohnzimmerversand, also im wahrsten Sinne des Wortes. Die Bücher lagerten in Kartons unter meinem Bett und in meinem Wohnzimmer an der Wand und wurden aus dem Wohnzimmer in Dresden auch verschickt und verpackt. Und ja, in diesem Sinne eigentlich ein, also es war wahnsinnig schnell ausverkauft. Also wirklich lange war es nicht auf dem Markt. Ich hatte das schon erwähnt, ich will es gleich zu Anfang nochmal sagen, damit die Frage nicht aufkommt, nicht nochmal aufkommt, beziehungsweise falls die irgendwie untergeht. Wir dürfen das Buch nicht erneut auflegen. Wir würden es gerne tun. Wir wollen es also nicht als besondere Rarität irgendwie auf dem Markt halten. Wir wollten es ursprünglich dieses Jahr zu Weihnachten in einem Schuber, das haben wir nämlich auch noch nie gemacht, in so einem Pappschuber zusammen mit den Strohhunden herausbringen, als Doppelband gewissermaßen. Das ist nicht möglich, weil die Ullstein Verlagsgruppe es uns untersagt hat, die Übersetzung von Gerhard Heller zu nutzen. Natürlich aus politischen Gründen, ist ja klar. Und es ist uns aktuell nicht möglich, dieses Buch erneut anzubieten. Sollte jemand zufällig eine gescannte PDF haben, ich bin ihm nicht böse, wenn er die irgendwo im Internet hochlädt. Ich kann aus rechtlichen Gründen natürlich nur davon abraten, sowas zu tun. Aber wenn das einer tut, ja, meine Güte, ich werde ihn nicht verklagen, wenn er so etwas tun mag. Grundsätzlich ist es aber schöner, das Buch in der Hand zu haben. Ist klar. Und wir können es leider nicht wieder anbieten. Deswegen haben wir da einen kleinen Kniff gewählt. Aber ihr guckt euch ja schon so an. Macht erst mal, komm. Ja,
mir fällt nur noch was ein, weil du eben eingeführt hattest, warum wir das Buch verlegt haben. Mir sind noch zwei andere Punkte eingefallen. Der Verlag heißt der Jung Europa Verlag.
Ja.
Und eine der Drieu-Essays, jetzt nicht Romane, aber einer der Drieu-Essays, der am meisten verbreitet worden ist in den 30er Jahren, hieß ja Le Jeune Européen.
Also junge Europäer.
Der junge Europäer. Ja. Das könnte man vielleicht auch noch als kleines Häppchen beisteuern. Den haben wir noch nicht übersetzt, diesen Essay. Der liegt bei Gallimard in einer Neuauflage vor. Gemeinsam mit dem anderen Essay Genf oder Moskau, wo es darum geht, Völkerbund, was heute letztendlich die UN sind, oder Moskau, was damals eben die Sowjetunion war. Und wo er eben ganz klar Stellung bezieht zu einem vereinigten Europa auf rechter, revolutionärer, sozialistischer Grundlage. Also das ist auch ganz spannend.
In diesem Sinne
öffne ich ein
Staropram.
Die Literaturwissenschaftlerinnen werden jetzt wieder ausrasten, dass Philipp schon wieder Bier trinkt, obwohl es ein Podcast ist, bei dem man über Bücher redet.
Ja, aber Bücher und Bier gehören ja zusammen.
Ja.
Fangen auch beide mit B an.
Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der mir auch noch einfällt, ist, ich habe ja 2011 im von dir angesprochenen Regin Verlag, habe ich ja ein kleines Buch über Drieu rausgebracht.
Ja.
Das hieß Eurofaschismus und bürgerliche Dekadenz.
Haben wir auch kürzlich noch angeboten, ist aber ausverkauft.
Ist ausverkauft,
ja.
Genau. Und da hatte ich ja auch stark mich mit den Unzulänglichen beschäftigt, logischerweise. Und hatte dann auch so eine Art Drieu-Sucht entwickelt. Ich glaube, dass das in unseren damaligen Entstehungsprozess auch mit reingewirkt hat, weil, ich darf dich daran erinnern, wir haben uns 2010 kennengelernt, als du mich kontaktiert hast, weil du eine Frage zu Drieu La Rochelle hattest.
In der Tat.
Und das ist tatsächlich eigentlich, das ist wirklich ein random Fakt für Nerds wie uns, aber ja, wir kennen uns jetzt 14 Jahre und Drieu war unsere Brücke.
Ja,
kam die Anfrage auf SchülerVZ?
Ich glaube, peinlicherweise damals noch
Facebook.
War es Facebook oder ICQ?
Facebook, glaube ich.
Auf jeden Fall noch andere, anders
als heute. Ich hatte damals, glaube ich, geschrieben an diesem Junges Europa-Band.
Genau, mit Menzel, Felix.
Genau, und da wollte ich Drüller Rochelle, glaube ich, einflechten.
Ja, ist möglich.
Was, glaube ich, nicht passiert ist am Ende, aus Gründen, die ich hier nicht offenlegen darf. Nach 14 Jahren vielleicht schon, aber es gab Mitautoren des Buches, die das nicht wollten.
Ah,
gut, aber ich glaube, dass ich dich damals wegen Drö und dann wegen Oswald Mosley kontaktiert hatte. Genau. Egal, das als kleine Nerd-Geschichte. Volker, du hast den Roman von uns als letzter gelesen. Ja. Nämlich ist noch gar nicht so lange her.
Ja.
Deswegen darf ich dich vielleicht auffordern, mal kurz loszulegen, worum es da überhaupt geht und warum, ja, was überhaupt die Handlung ist. Also wir haben jetzt lange drüber gesprochen, dass da wahnsinnige weltanschauliche Blöcke eingeschlagen werden, aber das Buch hat ja auch eine Handlung. Vielleicht können wir gemeinsam zu dritt ganz kurz rekapitulieren, was überhaupt die Handlung dieses Buches ist. Hast du das noch im Kopf? Ich habe dich jetzt, glaube ich, ein bisschen überfallen, aber.
Naja, es setzt ja im Prinzip schon in Paris ein, was der wesentliche Handlungsort ist des ganzen Romanes, bis auf den Epilog.
Ja.
Und zu Beginn ist noch Krieg, glaube ich, oder ist gerade zu Ende gegangen. Auf jeden Fall trägt
Erster Weltkrieg, ne?
Genau, trägt der Protagonist, der ja weitesten Sinne mit Drieu deckungsgleich ist, noch die französische Uniform, ist hochdekorierter Soldat, aber verwundet worden und kann deswegen ein bisschen Urlaub in Paris genießen, macht das mit einem Kameraden, den er zufällig auf der Straße trifft und besäuft sich in irgendeinem Club und belästigt dann irgendwelche Frauen.
Ja.
Und das ist auch tatsächlich der Inhalt sozusagen, der ein großes Teil des Romans, dass er hauptsächlich besoffen ist und sich an verschiedene Frauen ranmacht. Im Laufe des Romans trifft er ja auch eine jüdische Frau, die er dann heiratet und taucht so in dieses Pariser Nachtleben ein. Er wird dann aus der Armee entlassen, auch weil der Krieg zu Ende ist, und versucht sich dann durchzuschlagen. Also erstmal im diplomatischen Dienst, versucht für den Schwiegervater zu arbeiten, versucht sich durchs Leben, sage ich mal, zu wuseln, aber er weiß nicht, wohin mit sich. Er weiß nicht, wohin mit sich. Er hat Kontakte zu ehemaligen Kriegskameraden, er hat Kontakte zu diesen aufkommenden Surrealisten, also eher einem Künstlerkollektiv, könnte man sagen, die aber dann, und das merkt man eben auch sehr, sehr schnell, ins Kommunistische abdriften, was Drieu jetzt, sage ich mal, auch nicht negativ bewertet, also sich da auch in diesen kommunistischen Kreisen umhertreibt, auch mit diesen Leuten argumentieren kann. Gleichzeitig aber, das kommt auch in dem Roman sehr, sehr gut raus, eine eigene Lektüre beginnt, hauptsächlich, glaube ich, auch Nietzsche und für sich dann sozusagen feststellt, dass alle diese Wege nicht richtig sind. Und das Ende dann vor dem Epilog sozusagen in diesem historischen Datum, ich weiß gerade nicht, 1934 ist es, glaube ich, oder? Wo in Paris diese Aufstände losbrechen.
Ja, 6. Februar 34.
Place de la Concorde, das ist praktisch die Titelszene auf dem Cover,
genau.
Auf unserem Cover, nicht auf dem.
Auf unserem Cover, ja.
Ja, die brechen dann los und das ist sozusagen die Kulmination des Romans, weil dieser Aufstand eigentlich zerfällt. Also die Revolution, die nationalistische, die folgt nicht. Und am Ende bleibt dann sozusagen nur noch der Epilog, in dem sich der, und das wissen wir ja, weil es gesondert auch erhältlich ist als Der falsche Belgier, was der Epilog von Die Unzulänglichen ist, dass das sozusagen das Nachspiel ist, wo sich der dekadente, versoffene, verhurte Protagonist dann im Krieg in Spanien wiederfindet, wo er eben seine Sache vertreten sieht und zum Gewehr greift.
Ja.
Ich würde gerne noch was ergänzen, weil das ist vielleicht nicht jedem Neu-Drieu-Leser bewusst. Der Roman Die Unzulänglichen ist, wie fast jedes Buch von Drieu, zumindest wie jedes belletristische Buch von Drieu, stark autobiografisch. Also er war selber ja auch tatsächlich in Frankreich der frühen 20er, als er nach dem Ersten Weltkrieg zurückkam.
War auch hochdekoriert.
Hochdekoriert, mehrfach verwundet. Und er hatte tatsächlich dann unter anderem zu André Breton, also dem Kopf der Surrealisten damals, gute Kontakte. Er hatte Kontakte zu den verschiedenen dadaistischen Intellektuellen. Er war wirklich als Normanne in Paris
ein Rumtreiber.
Ein Rumtreiber, der in den Salons nicht nur heimisch war, sondern auch in den Veteranenkreisen und der vor allem einen großen Zugang hatte zu den jungen, dynamischen Intellektuellen, die sich dann, wie du richtig gesagt hast, Volker, den verschiedenen Strömungen der radikalen Linken angeschlossen haben, mit denen er übrigens ja auch geliebäugelt hat. Also er hat ja vor allem auch am Anfang ganz stark mit den Radikalsozialisten geflirtet und auch an deren Veranstaltungen teilgenommen, was er im Übrigen in den Unzulänglichen ja auch verarbeitet. Ja.
Genau.
Das ist nämlich der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte. Also erstmal vorneweg, die Radikalsozialisten, das klingt jetzt so wie radikale Sozialisten, das ist nicht der Fall. Les Radicaux, also die Radikalen in Frankreich zu dieser Zeit damals, der französischen Dritten Republik, das waren letztendlich die liberalen Sozialisten. Also radikal, der Begriff war damals eben festgesetzt für sie, aber das hieß nicht, sie waren radikalere Sozialisten, sondern sie waren einfach auf dem gemäßigten Flügel,
ironischerweise. Genau, in Deutschland zu der Zeit ja auch MSRD und USPD
genau. Gab. Und er war sozusagen bei der MSPD, also bei den Mehrheitssozialdemokraten, also bei den eher Gemäßigten. Hm. Hat aber dann das relativ schnell überwunden und das ist ganz stark in den Unzulänglichen verwoben. Wir haben ja das Nachwort übernommen von Pierre Andreu in unserer Unzulänglichen Ausgabe. Das war aber auch im Original ja schon dabei.
Korrekt, ja.
Schon im französischen Original, aber auch dann in der deutschen Übersetzung. Und dieses Nachwort von Pierre Andreu, war ein junger Faschist, der war, ich glaube, mit 18 oder 19 ist er dem PPF beigetreten. Das war eine der drei großen faschistischen Parteien in Frankreich, also groß ist relativ, aber eine der drei bekanntesten. Das war der linke Flügel sozusagen des faschistischen Lagers von Jacques Doriot, ehemaliger Kommunistenführer aus Saint-Denis, nördlich von Paris.
Heute ein ganz tolles Viertel.
Ja, genau. dieser Pierre Andreu hat ein Nachwort geschrieben. Und dort werden für alle, die das interessiert und die vielleicht nicht in der Debatte der französischen 30er Jahre stecken oder der 20er, für die wird in diesem Nachwort jede Person nochmal aufgeschlüsselt. Das habe ich auch bei Eurofaschismus nochmal dann in meinem kleinen Buch Eurofaschismus nochmal fortgesetzt und für die deutschen Leser eingeordnet. Jeder Charakter, der in den Unzulänglichen auftaucht, hat irgendein alter Ego, das verwurzelt war in den realen gesellschaftlichen und intellektuellen Kämpfen von Paris der 20er, 30er.
Also ein klassischer Schlüsselroman.
Genau, das klingt jetzt erstmal banal, aber es kann ja sein, dass das nicht voraussetzungsfähig ist.
Ja, also es ist im weitesten Sinne nicht zu 100% fiktiv eben.
Nee, also ja, Dreux hat selber mal.
Kein Planet Magnon oder so.
Genau, Dreux sagt es ja nicht nur bei den Strohhunden oder bei den Unzulänglichen, er hat es auch in seinen Tagebüchern immer wieder gesagt. Gilles Gambier, der Hauptprotagonist, in einem anderen Roman mal Gilles ohne das S.
Ohne S, ja.
Aber im Grunde ist es. Markus Sanke schreibt es ja in den Strohhunden, da kommen wir ja im Teil 2 dazu. Will ich jetzt nicht spoilern, aber Dreux hat selber in seinen Tagebüchern immer wieder darauf hingewiesen, dass in diesem Gilles Gambier viel von ihm steckt, aber nicht alles. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig hervorzuheben, dass ganz viele persönliche Erlebnisse darin verarbeitet worden sind, auch im Frauenmann, L'Homme couvert de femme, aus Ende der 20er, der auch bei Ullstein erschienen ist.
Nahezu alles von Dreux
ja, bei Ullstein. Ja, auch Verträumte Bourgeoisie, Reveuse Bourgeoisie.
Ja, oder später bei Maschke ist er dann noch der bolivianische Traum erschienen.
Genau.
Von 42 oder 43 ist
genau, das. Genau, der eigentlich heißt Der Mann auf dem Pferd, weil es da um den Rebellenführer auf dem Pferde geht in Großbolivien der 30er, der dann deutlich fiktiver ist. Da war Dreux nämlich nicht dabei. Aber zurück zum Kern. Also in diesem Buch stecken eben die ganzen persönlichen Kämpfe auf der individuellen Ebene. Volker hat es ja angesprochen, Dreux war ja selber nicht nur ein Ankläger der Dekadenz, sondern er war auch ein Opfer der Dekadenz. Also er hat selber auch konsumiert Drogen. Es gibt ja auch das Buch Das Irrlicht, Le Feu Follet, was von Louis Malle verfilmt wurde.
Ja.
Dreux war selber nicht nur ein Bon Vivant, der gern mal ein Champagner oder ein Bier getrunken hat, oder Wein vor allem, in seinem Fall Rotwein, sondern er hat natürlich auch mit Drogen der damaligen Zeit Schindluder getrieben.
Ja, aber das ist ja eine schöne Parallele möglicherweise auch zu Ernst Jünger. Ich wollte nämlich sagen, das ist, wie das Buch beginnt, unabhängig davon, dass die erste Szene meine absolute Lieblingsszene, glaube ich, ist. Ich finde den Einstieg bei beiden Büchern, bei den Strohhunden, aber auch bei die Unzulänglichen, in der Literaturwissenschaft wird das oft als behäbiger Einstieg bezeichnet. Also es geht langsam los, es wird langsam aufgebaut, es ist nicht irgendwie so und so gerät in eine Schießerei und du bist irgendwie mittendrin, sondern es geht so langsam plätschernd los. Und ich finde diese atmosphärische Anfangsszenerie in die Unzulänglichen ganz genial, wo er dann zu diesem Schneider geht und sich irgendwelche gebrauchten Anzüge kaufen will. Und ich glaube, ich habe es lange nicht gelesen, ich glaube, er sich auch rasieren und die Haare schneiden lässt oder irgendwie so. Finde ich eine ganz, ganz tolle Szene. Und diese Grundthematik, Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg, dann erstmal keine Kohle, mit sich nicht wissen, wohin, keinen Platz in der Welt haben, Soldat gewesen sein, in eine dekadente Gesellschaft zurückkehren, die feiert, trinkt und hurt, während du an der Front im Schützengraben verreckst. Stichwort Dolchstoßlegende in Deutschland. Parallel eben Frankreich als die ja, vermeintlichen Sieger eben trotzdem auch natürlich Blutzoll bezahlt. Möglicherweise mag der ein oder andere an die heutige Ukraine denken. Stichwort Frontabschnitte und Disco-Partys in Lemberg. Aber das sei dahingestellt. Bis dahin ist das ja wirklich eigentlich Standard. Also da muss man sagen, da gibt es vermutlich hunderte von Romanen, die literarische Qualität jetzt mal außen vor gelassen, die so beginnen. Also ich komme zurück, ich fühle mich verraten, ich weiß nicht, wohin mit mir, was mache ich jetzt? Wer die Söldner? Da kann man sicherlich ein Stück weit auch an Gilbert denken, aus den zwei Romanen, die Antaios wieder aufgelegt hat. Laternenfehler warten. Celine. Das ist erstmal gewissermaßen ein Standardprogramm. Das Anklagen der Dekadenz ist auch nichts, wo ich sage, das ist jetzt im Grunde genommen für den Rechten besonders einfallsreich. Also er beschreibt eben diesen widerlichen babylonischen Moloch, der Paris geworden ist, während er eben an ein Paris oder an ein Frankreich glaubt, ohne jetzt glühender Nationalist zu sein, das von Größe beherrscht wird. Später gibt es ja diese Witze, dass de La Rochelle zum Turntrainer Frankreichs geworden ist, weil er ja praktisch dann ab den 40ern, glaube ich, Frankreich so eine Art Aerobic- und Turnkurs verschreiben will. Dazu kommen wir vielleicht noch.
Ja.
Aber das Entscheidende in dem Roman ist ja, und Volker hat ja die Frage notiert, warum das überhaupt ein Weltanschauungsroman ist, ist ja dann die Entwicklung. Er kommt ja praktisch von dieser Anklage der Dekadenz, die wie gesagt relativ banal ist, grundsätzlich erstmal vom Inhalt her.
Sie ist zumindest nicht originell.
Sie ist nicht originell. Sie ist literarisch gut, aber sie ist inhaltlich nicht originell. Von da kommt er ja dann eben zu seinen eigenen Grundpfeilern. Und da gibt es dann eben schon bedeutende Unterschiede.
Genau.
Und da könnte man vielleicht mal drauf eingehen, was das ist. Wir hatten es kurz genannt, Stichwort Europa. Ne? Das macht ihn schon besonders.
Ja. Also wir müssen, glaube ich, festhalten, der Volker hatte einige Punkte schon angesprochen. Er hat zum Beispiel das Jahr oder den Februar 34 angesprochen, der nicht nur für den Roman, sondern auch insgesamt natürlich für Dreux eine ganz entscheidende Rolle spielt. Warum? In diesem Jahr 34 hat sich Dreux La Rochelle dann offen bekannt als sozialistischer Faschist. Das war die Eigentitulierung. Vorher hatte er verschiedene andere, hat anders kokettiert, wie gesagt, mit den Radikalsozialisten, aber überall hat es ihm nicht gefallen, überall hat ihm was gefehlt. Vor allem hat ihm auch die Männlichkeit gefehlt, das Kämpferische.
Homo.
Er hat dann in diesen, wir müssen mal kurz in die Geschichte von Frankreich gehen, es gab ja dann vor allem die große Volksfront, also sprich verschiedenste linke Parteien und auch sozialistische und marxistische Parteien gemeinsam gegen
Leon
die Rechten.
Blum.
Die Rechten waren vor allem die sogenannten Ligen, also rechte Bünde, würde man in Deutschland vielleicht eher sagen. Da gab es unterschiedlichste Arten von. Es gab dann auch die Action Française, also die nationalkatholischen Monarchisten.
Die von Charles erst Maurras, seine Lehrer waren.
Die erst seine Lehrer waren. Ja. Konkret war Charles Maurras sein Lehrer, im Übrigen auch von Robert Brasillach, von Lucien Rebatté.
Von nahezu jedem
jungen revolutionären rechten Autor war Maurras irgendwann mal der politische Lehrer. Und irgendwann haben die meisten sich von ihm gelöst.
Weil er ein Idiot war.
Weil er engstirnig war, halsstarrig. Er hat Frankreich nie verlassen, außer mal Richtung Italien dann. Aber er war immer antideutsch, kann man einfach so sagen.
Ja, und er war ein einfach ganz banaler, also inhaltlich ein vollkommen banaler nationalistischer Royalist. Am Ende war an dem nichts Besonderes, außer dass er intellektuell war.
Ja, er war engstirnig Nationalist. Er hat aber auch, das hat lustigerweise Erik Lehnert beim aufgelösten IFS noch rausgebracht, die Schrift Meine politischen Ideen, hat ihn nicht auch Sank
übersetzt? Die hat auch Dr. Markus Sank übersetzt.
Genau. Ja, genau. Dieses Buch ist schon verdienstvoll. Ich meine, da steckt auch viel Metapolitisches drin, aber im Großen und Ganzen war es schon so, er war ein engstündiger Doktrinär, der vor allem seinen Hass auf Deutschland über alles gesetzt hat. Und da kommen wir bei den Strohunden mit Sicherheit nochmal dazu, wenn es dann geht über La France seule, also nur Frankreich alleine. Heute würde man vielleicht sagen America oder Germany first oder Deutschland zuerst. Genau. Es gab damals in dieser Gemengelage der Krise in der Dritten Republik, es gab Finanzkrisen, es gab die Stavisky-Affäre.
Dreyfus-Affäre
war schon 30 Jahre vorher.
Ja, genau.
Aber es gab Krisen und Affären. Und
aber es setzte sich ja fort
in der Dreyfus-Affäre. Und dann im Februar 34 auf der Place de la Concorde und anderswo gab es dann auf einmal eine explosive, dynamische Situation, weil am 6. Februar die nationalistischen Ligen, also von konservativen Royalisten bis hin zu Protofaschisten, auf die Straße gegangen sind, gemeinsam, um gegen das liberale Establishment, aber auch gegen die radikale Linke zu demonstrieren. ein paar Tage später haben sich dann auch tatsächlich einige nicht parteigebundene Kommunisten angeschlossen, die also nicht bei der stalinistischen KP Frankreichs dabei waren, sondern bei linken Splittergruppen. Und Drieu hat in diesem Moment, und das hat er ja in den Unzulänglichen verarbeitet, in Romanform, aber auch in politischer Essayform in seinem Buch Sozialisme Faschist aus dem Verlag Gallimard. Und er hat es immer wieder in seine Aufsätze als Editorialist in verschiedenen Zeitungen und in sein Tagebuch. Also das war für ihn so ein Schlüssel, dass er das überall niedergeschrieben hat, dass für ihn die Synthese aus revolutionären Rechten und revolutionären Linken, dass das für ihn das Ereignis des Lebens war. Das war seine Initiation in ein politisches Lager, das er endlich für sich als das Seine entdeckt hatte. Er war ja von 1918, Kriegsrückkehr, bis 1934, also immerhin 16 Jahre seines Lebens, war er Suchender. Und jetzt im Februar 34, als die revolutionäre rechte Jugend mit Teilen zumindest der revolutionären linken Jugend auf die Straße geht in Paris, da hat er dann für sich gesagt, jetzt habe ich mein Lager gefunden, es ist noch diffus, es hat sich noch nicht formiert, aber ich muss meinen Teil dazu beitragen. Also jetzt mal ganz trivial runtergebrochen, ich habe endlich eine Aufgabe. Und meine Aufgabe ist es, diesem Milieu, diesem weltanschaulichen Lager jetzt eine Geschichte einzuschreiben, eine Weltanschauung einzuschreiben und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in Erinnerung zu rufen, dass diese Entwicklung von der Hauptfigur in den Unzulänglichen die Entwicklung auch von Drieu selbst ist und dass diese Entwicklung nicht verstanden werden kann, losgelöst von den damaligen politischen und ökonomischen Situationen in Frankreich.
Was macht Viktor Orban eigentlich so erfolgreich? Es ist die Angst der Liberalen, dass ein rechter Wahlerfolg eine dauerhafte Wende hervorbringen könnte. Viktor Orban hat das geschafft. Wie und warum, das erfahrt ihr im Buch Nationaler Block. Jetzt auch als Hörbuch verfügbar. Entweder als Sofort-Download auf unserer Website oder überall dort, wo es Hörbücher gibt. www.jungeuropa.de.
Ja.
Was, glaube ich, halt auch für die Frage nach einem Weltanschauungsroman, sag ich mal, aus literarischer Sicht wichtig ist, ist halt, dass diese Entwicklung gut beschrieben wird, weil es eben halt kein Manifest ist sozusagen, den Ist-Zustand verdeutlicht, sondern eben halt, wie du es am Anfang vorhin gesagt hast, Philipp, da ist einerseits die Dekadenz, die man beschreibt, aber man ist selber auch Teil dieser Dekadenz. Und ich glaube, das ist auch genau für die heutige Rechte, die sich gerne ja in solchen Fragen wie darf man McDonald's fressen und Pornos schauen, verheddert, wichtig, dass dieser Ist-Zustand der Dekadenz ja anhält, aber dass man sich sozusagen auch nicht von dieser Welt abspalten kann, wie das zumeist sogenannte Völkische tun, dass die sagen, wir können uns von dieser modernen Welt abschalten und unser eigenes Programm durchziehen, indem wir uns, weiß nicht, auf 1933 oder 1871 wieder zurückbesinnen, sondern Drieu geht eben dahin, und das ist weiterhin aktuell, dass er sich Stück für Stück mit diesen Gruppen, mit dieser Dekadenz beschäftigt und da ihn eben alles nicht befriedigt, dann die logischen Konsequenzen am Ende zieht. Und das halte ich für nach wie vor relevant, eben auch aus einer jugendlichen Sicht. Also den Roman kann man, glaube ich, auch als 20-Jähriger lesen.
Ja.
Ich hatte damals, als der Roman rauskam, in einem Burschenschaftskeller das Gespräch mit einem jungen Burschenschafter aus Hamburg, Grüße gehen raus, der mir sagte, er hatte nur den Anfang gelesen und da geht es ja nur ums Nuttenficken. Und ja, das gehört im weitesten Sinne natürlich mit dazu, sozusagen, dass dieser ganze Schmutz, dieser Dreck, dass der eben beschrieben wird. Aber ich glaube eben nicht, dass man aus literarischer Sicht sich da jetzt rausnehmen darf und immer nur den Heros beschreiben soll, wenn man eben zur Erkenntnis gelangt ist. Also so Erweckungsschriften, das funktioniert, glaube ich, nicht.
Ja, zumal man ja auch eine Sache mal deutlich sagen muss. Wir haben es ja hier mit einem Roman zu tun. Wir reden logischerweise, weil wir ja dem Zuhörer klar machen wollen, warum es ein Weltanschauungsroman, kein Erweckungsroman, aber ein Weltanschauungsroman ist, warum wir den gewählt haben, reden wir natürlich hauptsächlich über die politischen Botschaften oder die politischen Grundsätze, die in diesem Roman verankert sind. Was man schnell vergisst und was durchaus auch eine Kritik aus dem eigenen Lager war, ich weiß nicht, wie viele Seiten das Buch jetzt hier hat, also wie viele Seiten es am Ende hat, ich glaube um die 500, da passiert ja eine Menge. Das ist ein wirklicher Roman. Er erzählt eine Geschichte. Also es ist keine programmatische Schrift. Es ist auch kein Roman, der als programmatische Schrift, eine programmatische Schrift, die als Roman getarnt ist, mit irgendwie 150 Seiten. sondern ein nicht unerheblicher Teil des Romans dreht sich eben auch um Frauen, um Frauengeschichten, um die Frage nach Geld, um die Frage nach Moral. Wir haben auch ein paar religiöse Aspekte mit drin. Er heiratet, wie du schon gesagt hast, Volker, bei der kurzen Inhaltsbeschreibung, eine Jüdin, Miriam, die er betrügt, die er aber auch liebt irgendwo. Er lernt den logischerweise jüdischen Vater kennen. Es geht nicht zuletzt auch, das muss man sagen, um den Einfluss gewisser Interessengruppen auf die Politik. Es geht um den Quai d'Orsay, es geht um die französische, den französischen Parlamentarismus. Also wir haben natürlich ganz starke Bezüge, logischerweise zu der Zeit, in der er wirkt und schreibt. Das heißt, wir haben es hier tatsächlich am Ende auch mit dem literarischen Werk zu tun. Nicht zuletzt wurde ja Drieu, ich glaube 2012, Benedikt, in die Plejade aufgenommen.
Ja.
Also er gehört jetzt offiziell gekürt von linksliberalen Kulturjournalisten oder Kulturträgern, gehört er zum Kreis der erlauchten französischen Autoren. Das ist ja nur eine Art Ruhmeshalle, kann man mal kurz sagen, für französische Romanciers und Schriftsteller. Er wurde also als jemand, der ganz eindeutig kollaborierte mit den Deutschen während des Krieges, der Faschist war im weitesten Sinne, wurde er trotzdem, ob seiner literarischen Qualität in den vielen Romanen, die er vorgelegt hat, in die französische Literaten-Ruhmeshalle aufgenommen. War ja auch ein kleiner Skandal damals, durchaus in Frankreich. Sprich, ich will nur darauf hinaus, wir haben es bei allen Romanen von Drieu und auch bei allen und vor allem auch bei den unzulänglichen, mit wirklichen hochkarätigen literarischen Schriften zu tun. Wir haben es jetzt hier nicht mit einem kleinen Filou zu tun, der ein aufrührerischer Revolutionär war und irgendwie so eine Art Pamphlet-Kampfromane geschrieben hat.
Ja.
Ne? So, und das muss man, glaube ich, an der Stelle auch nochmal rausstellen. Wir reden hier ganz explizit über einen rund 500 Seiten, rund 1 Million Zeichen umfassenden, schwergewichtigen literarischen Roman, der eben auch, und das ist das Ding, auch ganz starke weltanschauliche Flöcke einschlägt, aber eben auch trotzdem ein Roman ist. Deswegen sage ich als Kritik, es gab 1-2 junge Leser, die mich angeschrieben hatten, die das Buch ergattern konnten für 100 Euro und dann sagten, naja, ich weiß gar nicht, warum ihr um das Ding so ein Gewese macht, 400 Seiten, drum geht es ja nur um irgendwelche Frauengeschichten, um Essen, Trinken, Geld ausgeben, Jobs, also das ist schon Teil der Wahrheit. Also ich mag diese Szenen trotzdem. Aber es hat natürlich auch langatmige Stellen, langatmige Längen, wo es eben relativ unpolitisch wird. Außer, dass zwischendrin dann wieder irgendwelche Kommentare über bestimmte politische Gruppen kommen. Das ist eine ganz, ganz interessante Sache, die man natürlich bedenken muss. Also Drieu La Rochelle ist am Ende trotzdem ein hochgeachteter französischer Romancier. Und eben nicht nur ein Autor programmatischer Kampfschriften, die er auch geschrieben hat.
Was man auch daran sieht, du hast es erwähnt, Benedikt, dass seine Bücher ja teilweise in den 50ern, 60ern und später auch verfilmt wurden, zum Beispiel in Frankreich. Also, dass
ja, da und in auch, Deutschland auch wieder aufgelegt, lustigerweise.
Dass es da gar keine Diskussion darüber gab, über die literarische Klasse.
Es ist ja auch so, dass, also zum einen ist natürlich so, dass die Franzosen ihre Schriftsteller generell stärker verehren als die Deutschen die Iren, die umstritten sind. Also auch Céline, den du angesprochen hast, Volker, auch der wird ja in Frankreich trotz seiner antisemitischen Pamphlete, die er auch geschrieben hat, verehrt von den intellektuellen Lesern. Ich glaube, bei uns in Deutschland ist es etwas diffiziler. Also wenn man jetzt mal schaut, wer ungefähr mit Drieu auf einer Wellenlänge ist vom intellektuellen Format, auch von der vom Publikationsreichtum und auch von der Stilebene, weil Drieu hat ja nicht nur Romane geschrieben, sondern auch Essays, politische Aufsätze, politische Biografien.
Er war ja auch Journalist vor allem.
Denken wir an die journalistischen Arbeiten zu Doriot, also zu den die beiden Bände zu Jacques Doriot, zu dem Parteichef der PPF, der französischen Volkspartei, also die linksfaschistische Partei in Frankreich, wo er Doriot begleitet in Industriehallen, bei kleinbürgerlichen Händlern, im Alltag, im Wahlkampf, heute würde man sagen, im Infostand, wo er den begleitet und dann im Endeffekt eine Art journalistisch-propagandistische biografische Arbeit über Doriot schreibt. Aber wenn man jetzt mal alle zusammenträgt, dann ist er auf einem Niveau von Ernst von Salomon oder Ernst Jünger bei uns, würde man sagen. Und man kann sich natürlich nicht vorstellen, dass ein Ernst von Salomon jetzt in die höchsten, wir haben kein Pantheon der Literatur wie die Franzosen mit ihrer Plejade, aber im Grunde ist es unvorstellbar. Dann würde man sagen, ach, Salomon, Moment, der hat doch in den 20ern eventuell was zu tun gehabt mit dem Rathenau-Attentat und sowas. Und bei Drieu könnte man vorbringen, naja, Antisemitismus und sowas hat man ja auch alles vorgebracht in der Plejade. Ich habe lustigerweise 2012 in der Sezession auch drüber geschrieben, über die Diskussionen in der französischen Presse zu dem Thema Drieu-Aufnahme. Die Diskussionen gab es ja dann auch in Frankreich bei Maurice Barrès, einem der großen nationalistischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts in Frankreich, der im Übrigen ja mit Charles Maurras auch inhaltlich gewisse Überschneidungen hat. Auch einer der Lehrer von Drieu inhaltlich, der auch ganz stark geschrieben hat über Dekadenz und über die innere Findung einer Person, die sozusagen die Energie national, also sagt Barrès, der die nationale Energie dann spürt, der Aristokrat ist, der aber auch merkt, dass dieses reine Salonleben, dieses Dandytum nicht alles sein kann und der dann kurz gefasst im sozialen Nationalismus landet. Und kleine Anekdote dazu, das war mein erster IFS-Vortrag, ich glaube 2010, beim IFS über Maurice Barrès, 2,5 Stunden lang.
Noch in der Bibliothek,
ne? Ja, noch in der Bibliothek von Kubitschek, in der kleineren damals noch. Und ich habe dann Karl-Heinz Weismann, damals hat Weismann ja noch eine gewisse Rolle in der Rechten gespielt, bevor er sich verabschiedet hat Richtung Christdemokratie im Kopf, habe ich damals gesagt, Herr Dr. Weismann, war das in Ordnung so? Und er so, ja, Herr Kaiser, es war zumindest erschöpfend. Wo er nicht gemerkt hat, okay, es war also nicht gut, aber dafür zu lang.
Darauf baust du jetzt einen jahrzehntelangen Hass auf.
Nein, ich hab Weismann über Jahre hinweg geschätzt und ich schätze ihn immer noch für seine historischen Werke. Aber wenn man jetzt zum Beispiel anschaut, aktuell sein Buch der Nachkriegsrechten, das im Endeffekt ein Buch der Nachkriegs-CDU ist, das ist dann schon heftig. Ne? Keine Sezession, kein Kritikon, kein Antaios, kein Jung Europa.
Aber Kehre.
Aber ja, und dafür ganz, ganz viel dann CDU, CSU. Naja, ist ein anderes Thema. Aber Drieu ist nicht kontextlos zu verstehen. Er hatte Vorläufer wie Barrès, wie Maurras, wie seine feindlichen Brüder Rebatté, Brassillac und Co., Chateaubriand und andere. Er hatte seine Nachläufer wie Venner, Chaumarbier, Benoit. Drieu ist im Endeffekt eine ganz, ganz zentrale Säule des französischen und vor allem des proeuropäischen revolutionären rechten Denkens.
Ja, aber er ist zugleich auch wie ein Geist, weil glaube ich nicht, dass wir uns mit seinem Typus als Mensch gut verstanden hätten.
Das ist möglich, ja.
Weil er ist ein Filou, er ist ein Salonheld. Also unabhängig davon, dass er ein dekorierter Kriegsheld vielleicht nicht, aber
ja, doch, für die Franzosen war er das ja schon, ne?
Ja, er ist auf jeden Fall ein dekorierter Soldat, ein Weltkriegsteilnehmer. Da kann man jetzt keine Kritik anbringen, von wegen, er war irgendwie so ein Hänger oder so ein Lurch. Aber Fakt ist eben trotzdem, er war ein Suchender in jeder Hinsicht. Also wir werden auch bei die Strohhunde dazu kommen, dass er auch religiös ein Suchender war. War ja Katholik auf dem Papier, aber eben kein praktizierender Katholik. Und man darf durchaus auch sagen, was das Christentum angeht, immer sehr schwankend. Und so war es eben bei allem. Er war nicht inhaltlich beliebig, ganz im Gegenteil. Er hat eine Entwicklung durchgemacht.
Synthesendenker,
aber eben trotzdem auch ein gewissermaßen labiler Charakter. Ein Schöngeist, ein Romancier, ein Trinker, ein böse. Also ich habe hier eine Promotion liegen, die ich später nochmal zitieren werde, von Martin Ebel. Ganz interessant. Ach, ich auch, ja. Wo er auch, glaube ich, weiß nicht, ob es in diesem Buch, ich glaube, in diesem Buch ist es, als so ein bisschen ironisch geschrieben wird, der besoffene Syphilitiker will jetzt also dem französischen Volk die Gymnastikübungen beibringen. Also er ist natürlich eine umstrittene Figur.
Er ist ein Franzose im weitesten Sinne, ne?
Er ist ein französischer Romancier im weitesten Sinne. Ja, also wenn wir uns diese Generation angucken, das sind alles Leute, bis auf Brasillach, der glaube ich nicht im Krieg war, sind alles Leute, die gekämpft haben, also die schon bewiesen haben, mal auf Deutsch gesagt, dass sie Eier haben, nicht nur reden. Aber das sind alles solche Typen, dazu gehört ein Stück weit ja auch Ernst Jünger. Jetzt, Benedikt, das ist eine Katze.
Du brauchst
keine Angst haben.
Ich habe auch keine Angst, aber
Benedikt reitet den Tiger.
Aber ja. Du hast Angst.
Das passt aber zu Drieu.
Dass dein,
ich hatte ein Bild an der Wand hängen mal, wo Drieu das so da sitzt und so eine Katze auf dem Schoß hat. Wo ist das eigentlich?
Ja, das ist da oben, du Affe. Das hängt direkt über uns.
Das hängt bei mir auch.
Benoit ist auch ein Katzenfreund, wie wir festgestellt haben. Gut, in diesem Sinne.
Ich möchte aber noch zwei Dinge betonen.
Nee, bitte. Wir sind noch nicht fertig.
Ja, aber ich möchte auch was sagen, bevor du dich jetzt hier an Katzenliebe verlierst.
Ja, die Katze wollte uns auch mal
besuchen. Aber die ist hübsch eigentlich, ne?
Ja, im Gegensatz zu dir. Aber
das ist egal.
Es ist so.
Spielt für mich keine Rolle.
Jetzt hast du mich weggebracht. Nein, ich wollte darauf hinaus, dass wir es bei Drieu, aber auch bei anderen Zeitgenossen seiner Art mit einem Typus Mensch zu tun haben, der vor allem gelebt hat durch die Ablehnung eines bestehenden Systems.
Ja, in dem Fall fusselt.
Ja, natürlich fusselt die. Hm. Ja, ist ja schrecklich. Deine Frau wird schon die Fussel da abmachen von deinem komischen Pullover. Na,
das schaffe ich schon aber, selber.
Es ist doch so, dass diese Leute, denen ging es um Dynamik. Also das sind Leute, die sich mitunter vielleicht, ohne denen zu nahe treten zu wollen, eben auch den Kommunisten angeschlossen hätten, wenn die Kommunisten eben eine dynamische, schmissige, weltanschauliche junge Gruppe in ihrer Republik dargestellt hätten, die gesagt haben, wir machen mit dem alten System Schluss und wir bauen was Neues, Autoritäres auf, vollkommen egal was erstmal. Wir bauen da was auf. Wir sind die neue Macht. Also warum hat sich Dröhne lange Zeit angezogen gefühlt, wie auch andere Denker seiner Zeit, beispielsweise vom frühen NS-Staat? Jetzt nicht vom späten, sondern vom frühen. Er war, und wir haben ja auch diesen Band rausgebracht, maßgeblich unter deiner Führung, darf man sagen, Benedikt Heimat Europa. Reiseberichte 31 bis 42 ist bei uns auch noch verfügbar, ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher im Jung Europa Verlag. Große Empfehlung. Warum sagt er denn, er ist so begeistert von Deutschland, von der Hitlerjugend, von den Parteitagen? Brasillach schreibt ja dasselbe, er schreibt über die Parteitage. Der Eindruck, der sich bei denen verfestigt hat, sind diese Parteitage. Politiker kommen reingelaufen, du hast diese ganzen jungen Leute, du hast dieses Brennen für eine Idee. Und es ist doch dann erstmal, das hätten theoretisch auch brennende Demokraten sein können, ja, von der Art her. Und das ist, glaube ich, bei Drö ganz, ganz, ganz wichtig, diese ständige Suche, nicht ein verfahrener alter Lappen zu werden, ja, der auf dem Sofa sitzt und schmollt, sondern immer die Suche nach diesem Vitalismus.
Ja.
Und das ist, glaube ich, für viele Autoren dieser Zeit, aber auch für viele Autoren aus dieser Zeit, die wir verlegen, ein ganz deutliches Kennzeichen, dieser Drang, mit dem Hammer etwas zu zerschlagen und auf den Trümmern dessen etwas Neues, ehrwürdiges, anbetungswürdiges, Vitalistisches aufzubauen. Das Schlimmste, was diese Menschen sich vorstellen konnten, ist alt im Rollstuhl. Alt im Rollstuhl kann man heute sagen. Ich wollte sagen, alt im Schaukelstuhl tot umzufallen.
Ja, also erstmal, ich fange von hinten an mit dem Schaukelstuhl, wo ich mir dich sehr gut vorstellen kann. Die Suche bei Drö war immer eine Suche nach Form und Formgebung. Und das erklärt auch den Punkt von dir, warum du gesagt hast, warum man nicht nur Richtung frühen NS-Sympathien hatte, sondern auch Richtung italienischen Faschismus und Richtung Stalinismus. Bei Drö war ganz, ganz, ganz stark die innere Aufarbeitung des Chaos da. Also wenn Drö was nicht konnte, dann war das zu akzeptieren, dass die Dritte Republik in Frankreich chronisch desorganisiert, chronisch krisenbehaftet, chronisch instabil und letztendlich auch formlos war. Das wird bei Drö nicht nur in den Unzulänglichen, auch in seinen politischeren Texten, in seinen Essays. Damit kam er wirklich im Wortsinne nicht klar. Er konnte das nicht akzeptieren. Und er hat Form gesucht. Ne? Anders als Brasillach. Bei Brasillach war das noch alles ästhetizistischer. Bei Drö war das politischer. Aber Drö wollte im Endeffekt Ordnung in die Dinge bringen. Nach dem Chaos der liberalen Demokratie des Westens muss Ordnung, Stabilität und Hierarchie kommen oder zu seiner Wirkung kommen. Und deswegen, da wollte ich eigentlich bei den Stronten dann Teil 2 dazu kommen, es gibt im Buch von Drieu Sozialisme faschist. Also,
das wir irgendwann auch mal übersetzen müssen.
Sozialistischer Faschismus, in diesem Programmbuch von ihm. Ne? Gibt es einen Anhang.
Du hast da ja mehr Post-its drin als Seiten.
Ja, das ist ein wichtiges Buch, Philipp. In diesem Buch hat er einen Anhang, wo er nochmal biografisch beschreibt, aus was für eine Familie er stammt, wie er seinen eigenen Lebensweg einordnen würde, wie so eine Art Kaderakte, die er über sich selbst angelegt hat. Und da kommt das auch ganz, ganz klar heraus, dass er eben sagt, dass ihn eine Leidenschaft angetrieben hat, eine soziale Leidenschaft, eine nationale Leidenschaft, eine europäische Leidenschaft, aber eben auch ganz stark Autorität, also Autoritarismus, Führung und Informbringung. Und Informbringung hieß eben für ihn auch geistige Informbringung, klar, also Bildung, ne? Dann, dass die Menschen besser werden und nicht mit Mittelmaß zufrieden sind, aber eben auch körperliche Informgebung. Also er hat es auch gehasst, wenn Menschen sich, heute würde man sagen, sich gehen lassen, sich treiben lassen, wenn die mit ihrem Körper Schindluder betreiben. Also dieser alte römische Spruch, gesunder Geist, einen gesunden Körper, das hat Drö verwirklicht gesehen bei den frühen italienischen Faschisten, bei den frühen Nationalsozialisten à la Couleur und ganz stark eben auch im auf Lenin folgenden Stalinismus. Und das war oftmals gar keine inhaltliche Auseinandersetzung. Das heißt, der Dreux hat sich dann da nicht hingesetzt, zum Beispiel eben für sein Werk Sozialisme Faschist, und hat da jetzt die Programme verglichen von KPDSU, von NSDAP und ihren Abspaltungen und von der faschistischen Partei in Italien. Das, so war das natürlich nicht unbedingt, sondern er hat einfach nur sich angeschaut, du hast angesprochen die Parteitage, er hat sich aber auch angeschaut, zum Beispiel in Moskau, bei den Kommunisten, bei den Bolschewiken, aber auch bei den Nazis, hat er sich angeschaut, wie machen die das mit dem Sport? Du hast es ja zweimal jetzt angesprochen bezüglich der Gymnastik.
Ja.
Dreux hat dann ganz stark darüber nachgedacht, wie könnte man die verfettete französische Jugend, so barsch hat er ja gesprochen über seine Landsleute, wie kann man die dazu bringen, dass sie geistig und körperlich so fit sind wie ein junger Moskauer Bolschewik, wie der Stahl gehärtet wird, aber eben auch wie so ein junger Hitlerjunge. Und das war für ihn eine ganz zentrale Aufgabe. Er hat auch darüber ja einzelne Aufsätze geschrieben. Interessanterweise später Henning Eichberg, der spätere Begründer der Neuen Rechten in Deutschland, der über Chaumont Bier und Benoit zur Neuen Rechten kam, 64, 65, der auch ein Dreux-Leser war, der sehr beeindruckt war von den Dreux-Schriften und der dann über Sportpsychologie in Dänemark geforscht hat, dann irgendwann nach links abgedriftet ist, aber auch der kam über Sport als körperliche Ertüchtigung und auch als sozusagen Selbstermächtigung. Also wie bei Dreux, dass der Mensch, der eben Sport macht, der mit seinem Körper im Reinen ist, dass der auch ein gesunderes Verhältnis bekommen wird zu der Gemeinschaft, die ihn umgibt. Jetzt mal sehr kurz gefasst. Und das ist bei Dreux eben ein Punkt, den ich ansprechen möchte. Und der zweite Punkt, den ich diesbezüglich ansprechen möchte, ist bei Dreux das innere Leiden. Und deswegen sind auch Dreux Romane nicht nur für rechte oder für rechtsoffene Leute lesenswert, sondern auch für all die, die über engagierte Intellektuelle nachdenken. Über diesen Widerspruch zwischen Kopftyp, Schreibtischtyp, geistiger Typ und Mandatar auf der anderen Seite. Dreux hat ja sich umgebracht, wie wir alle wissen, am 15. März, in der Nacht zum 16. März, 45, aber er hat es sich ja auch schon mal Mitte August versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Und zwei Tage, bevor er sich selbst das Leben nehmen wollte, hat er in einem Brief an seinen Bruder, hat er nochmal dargelegt, warum er eigentlich Mann der Tat und Mann des Wortes sein sollte. Und er beendet diesen Brief mit den Sätzen: Ich habe immer bedauert, dass der Mensch niemals vollständig ist und dass der Künstler kein Mann der Tat sein kann. In manchen Augenblicken empfinde ich ein schmerzliches Bedauern darüber, nur ein halber Mann zu sein. Aber darum erachte ich es für ein Glück, mein Blut mit meiner Tinte zu mischen und mit der Tätigkeit des Schreibens in jeder Hinsicht ernst zu machen. Also er war ein engagierter Literat, der, wenn er das so pathetisch sagt, Blut mit Tinte mischen, das war damals noch eine Redewendung, heute wirkt die antiquiert, damals war das normal. Und er meint damit eben auch, er hat nicht nur geschrieben Romane als Schöngeist, als Literat eben, ne, als Romancier, sondern er wollte mit diesen Schriften politisch etwas verändern. Und wenn man das abstrahiert von den konkreten Inhalten von Dreux, dann ist das ja genau das, was auch seine Kontrahenten gemacht haben. Louis Aragon, jahrelang sein bester Freund, später war Aragon bei den Kommunisten, feindlicher André Malraux, jahrelang ein enger Freund von Dreux, dann der gaullistische Schriftsteller, also der Anhänger Charles de Gaulle, der dann sogar Minister wurde. Und da gab es ja viele französische engagierte Literaten und Intellektuelle, die eben nicht abseits standen, sondern die sich in diesem Weltbürgerkrieg der Ideologien auf eine Seite geschlagen haben und das dann nicht nur in Malraux Fall mit dem Ministeramt, sondern andere haben das mit dem Leben bezahlt. Und Dreux hat dann eben auch diese Konsequenz bis zum Ende durchgezogen. Ja. Und er war natürlich in den letzten Monaten, als ich dann verstecken musste bei diversen Ex-Frauen, da kommen wir sicher bei den Strohhunden ja da dann zu, da war er natürlich mit sich selbst dann auch am Hadern. Also hat er sich jetzt auf die richtige Seite der Ideologien gestellt? Hat er alles gegeben, was er geben konnte? Und welche Seite gewinnt jetzt? Und Dreux war, glaube ich, ohne ihn logischerweise gekannt zu haben, ich glaube, er war auch ein Mensch, der extrem viel reflektiert hat und daran auch ein bisschen zugrunde gegangen ist.
Ja, ist eine spannende Geschichte. Man muss auch sagen, und da hast du einen schönen Unterschied herausgestellt zu Brasilach, den wir ja auch verlegt haben und auch weiter durchaus verlegen werden, der noch deutlich mehr an dieser ästhetischen Frage interessiert war, also am Äußerlichen. Möglicherweise hängt das auch mit seiner sexuellen Orientierung zusammen, die man Dreux Dreux glücklicherweise nicht unterstellen kann.
Also man muss dazu sagen, kleines Gossip am Rande, es gibt Briefstellen und auch Tagebuchaufzeichnungen von Dreux, wo Dreux sagt, Ja, ihn kotzt es eigentlich an, dass er mit so hässlichen Päderasten wie Robert Brasillach in einer gemeinsamen Front stehen muss. Er will gar nicht wissen, was Brasillach alles in seinem Zimmer macht, wenn er alleingelassen wird. Also das Verhältnis war nicht immer konfliktfrei.
Ja, und der die interessante Sache ist, dass Dröja diese ganzen Dinge dann doch auch hinterfragt hat. Also in Heimat Europa gibt es beispielsweise schöne Stellen, wo er mit, ich glaube, weiß nicht mehr, was es war, also welche sag mal, im weitesten Sinne Truppengattung, aber er spricht dann ja mit einem Deutschen. Ich glaube, ist auf so einer Kaderschule der SS und stellt ihn dann so ein bisschen auf die Probe zu seinem Europabild und so weiter. Ne? Zu dieser ganzen Europa, Deutschland, Geschichte, USA, Sowjetunion kommen wir noch bei die Strohhunde, weil das ist ja einer der zentralen Inhalte, Stichwort Ersatznationalismen und so weiter, im zweiten Teil dieser Podcast-Episode. Ja, ich glaube, im Grunde genommen war es das zu so ganz grundsätzlich zu die Unzulänglichen.
Ja, wichtig ist halt zu sagen, dass es dann eben diesen Epilog gibt, der sozusagen dieses Buch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes beschließt. Das heißt, man hat, ohne dass es jetzt in irgendeinen Kontext gebracht wird, er wird dann ja auch, glaube ich, nicht mehr Schiel genannt.
Walter heißt er dann.
Genau, das aber es wird nahegelegt, dass es immer noch derselbe Protagonist ist, dass der sich plötzlich eben im Barcelona befindet, glaube ich. Ist es,
Er landet dann in Barcelona.
Dort sozusagen.
Ob er sich Espanyol angeschaut hat?
Er landet nicht in Barcelona, er startet dort.
Genau, er ist dann weiter nach Ibiza.
Und Ibiza.
Aber ob er bei Espanyol war damals?
Bestimmt. Meinst du, dass er in Ibiza Party gemacht hat?
Ich glaube nicht.
Meinst du, dass damals schon Abschlussklassen von 18-jährigen Weibern unterwegs waren?
Nein, aber er hätte sie gemacht. Wobei, er Volljährigkeit war 21, oder? Also hätte er die nicht gemacht.
Weiß nicht, müsste man einen Juristen mal fragen, wie das damals war.
Grüße an Brauer. Der weiß alles.
Jedenfalls ist das sozusagen das Ende und es legt eben nahe, dass er sozusagen die richtigen Schlüsse, sage ich mal, für sich daraus gezogen hat, aus diesem dekadenten Nachkriegs-Frankreich und sich deswegen der faschistischen Sache im Spanischen Bürgerkrieg anschließt. Das wird so nahegelegt in diesem Epilog, der ja der falsche Belgier heißt, das eben auch exklusiv verfügbar ist bei mir.
Und da würde ich vielleicht zum Abschluss gerne noch kurz was sagen, nämlich
bitte.
Da habe ich ja, wie ich sehe, das Vorwort geschrieben zum falschen Belgier.
Ja, ganz überraschend.
Ja, ja. Na gut, habe ich diesmal ja nicht gemacht bei Strohhunden.
Frag dich mal warum.
ja, weil ich auch viel zu tun habe, Volker. Mhm. Ich wollte noch mal zwei ganz kleine Aspekte schildern. Wer jetzt sagt, okay, die haben jetzt viel über Drö geredet, aber wenig über die Romanhandlung. Ich habe da die Romanhandlung von den Unzulänglichen ganz kurz zusammengefasst, nämlich diese vier Teile. Erster Teil, Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg, Strudel zwischen Frauen- und Geldgeschichten. Zweiter Teil, schonungslose Darbietung intellektueller französischer Randmilieus, Élysée-Palast. Dann Teil 3, die Apokalypse, Krawalle vom Februar 34 und Synthesendenken. Dann vierter Teil, Epilog, verändert etwas an der falsche Belgier, den wir separat rausgebracht haben, wo dann eben Gilles Gambier, also Drieu, zu Paul Walter wird, der in den Spanischen Bürgerkrieg eingreift. Das nochmal kurz zu der Vierteilung des Romans. Und wenn man jetzt noch andere, wir haben jetzt zu dritt über den Roman gesprochen, lassen wir noch andere Leute über den Roman urteilen. George Moss, ein US-amerikanischer Historiker, der sich viel beschäftigt hat mit Faschismus, Autoritarismus und Sozialismus, hat gesagt, die Unzulänglichen, das ist der Roman der Philosophie der Jugend und Macht. Pierre Andreu hat gesagt, das ist der Weltanschauungsroman, in dem Drieu alles sagen möchte. Zef Sternhell, der israelische Politikwissenschaftler, der letztendlich die faschistische Ideologie so zitiert hat, wie kaum ein anderer sagt, dass es das bedeutendste Werk der damaligen Literatur aus der radikalen Rechten ist. Gaëtan Picon, ein französischer Essayist, hat gesagt, dass der Roman einer der größten politischen Romane des 20. Jahrhunderts überhaupt ist. Also und, ne? Und dann zuletzt vielleicht noch der kanadische oder franco-kanadische Drieu-Biograf Frédéric Rovert hat geschrieben, die Unzulänglichen, dieser Roman ist die Anklage gegen die bürgerliche Gesellschaft, eine Verurteilung der modernen Welt an sich. Also ich meine, das sind viele verschiedene Urteile, aber wir sehen, so unterschiedlich diese Typen, die ich jetzt genannt habe, waren, nämlich von undogmatisch linksradikal bis hin zu undogmatisch rechtsradikal, in der Mitte die ganzen Historiker, alle haben gesagt, dieser Roman ist einfach eine Wucht. Und so viele Leute können sich nicht täuschen.
Weißt du aus den Aufzeichnungen noch oder wisst ihr noch, wie es sich mit Jünger und Drö verhalten hat? Also man darf ja dazu sagen, Otto Abetz, was war der offiziell
Botschafter. Kultur?
Botschafter, ja, und Kulturbeauftragter.
Kulturbeauftragter, Deutsches Kulturinstitut, ja.
Ja, der hat ja Trö auch, das haben wir gar nicht angesprochen, aber ist auch nicht so entscheidend. Sozusagen die Leitung der Nouvelle Revue Française, der, darf man sagen, schon bedeutendsten Literaturzeitschrift Frankreichs, ja, rechten Literaturzeitschrift,
nicht übertragen. Rechts. Die war nicht rechts.
Naja, aber er, im Laufe der Zeit haben wir halt immer weniger. Ja, da hast du recht, sie war ursprünglich nicht rechts, aber der Autorenstamm ist dann irgendwann kleiner geworden
ab 1940. Ja.
Aber er hat die Nouvelle Revue Française dann geführt auf Einsetzung, darf man fast sagen, von Otto Abetz und Deutschland. Wobei man auch sagen muss, dass ja Sachen von Drieu auch zensiert wurden. Also das Verhältnis zu den Deutschen ist nicht ganz einfach. Das werden wir im zweiten Teil nochmal behandeln. Es ist aber im Grunde genommen ja, so, dass Otto Abetz dann wohl einer der besten Freunde von Drieu wurde, also sie ein sehr enges Verhältnis wohl hatten. Ich weiß nicht, wie es sich mit Ernst Jünger verhält. Ich glaube, also, Jünger hat ihn auch erwähnt.
Jünger, ja, hat ihn in den Tagebüchern.
Genau.
In, ja. Ich glaube, das waren Strahlungen. War das der dritte Band? Hätte man vorher nachschauen sollen, blöd. Aber auf jeden Fall entweder in seinem Pariser Tagebuch oder in einem anderen Tagebuch aus dieser Zeit, als Ernst Jünger selber auch in Paris war, muss man dazu sagen, natürlich, hat.
Wie auch Arno Breker.
Wie auch Gerhard Heller und Abetz, genau, und Ebding,
ja,
und viele andere deutsche rechte Kulturfunktionäre. Aber Fakt ist, Jünger erwähnt Drieu. Jünger erwähnt ihn auch durchaus positiv. Aber, und jetzt kommt das große fette Aber, wir dürfen zwei Dinge nicht vergessen. Erstens, Drieu La Rochelle wurde im Deutschen Reich bis 1945 nicht verlegt. Andere schon, Alphonse de Chateaubriand.
Ja,
aber auch
La Gerbe.
Genau, von La Gerbe, von der Zeitung, die sehr NS-lastig war. Aber auch Robert Brasillac, ne? Da wurden 4 Romane übersetzt im Dritten Reich. Von Drieu, aber
keine politischen.
Von Drieu wurde nichts übersetzt. Und jetzt komme ich zum Aber des Abers. Ich war mal im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Dort liegt tatsächlich unter Verschluss die Druckfahnen eines Buches von Drieu, das Ende 44, Anfang 45 hätte erscheinen sollen. Und zwar im Diederichs Verlag Jena.
Mhm, den es noch gibt.
Eugen Diederichs Verlag. Und dieses Buch, das sollte 100 Seiten umfassen. Das sollte vom NS-Studentenbund herausgegeben werden. Das sollte letztendlich die Essenz zusammenfassen von Drieus Buch von 34, Sozialismus verschießt. Und dieses Buch, da ist auch das Vorwort erhalten. Das Vorwort stammte von einem NS-Kulturfunktionär, der den jungen NS-Studenten sagt, also ihr könnt diesen Drieu schon lesen, aber er war angekränkelt, er war ein Paneuropäer oder ist zu dem Zeitpunkt, hat er noch gelebt, ein paar Monate, er ist ein Paneuropäer, er kokettiert auch durchaus mit Sympathien zu Stalin beziehungsweise zu einem autoritären kommunistischen Staatsverständnis. Ihr müsst aufpassen, er hat die Dekadenz nicht nur beschrieben, sondern sie selber auch durchlebt. Also es ist dieses Vorwort ist nicht nur, also am Anfang hat er auch respektvolle Worte für Drieu, aber dieses Vorwort ist wie eine Art Lesewarnung, so nach dem Motto, lest den mal jetzt, weil wir Frankreich kennenlernen wollen, das neue Frankreich im neuen Europa, in der neuen Ordnung des Kontinents, die wir gerade schaffen. Aber lest ihn bitte unter Vorbehalt. Und dieses Buch wurde nicht veröffentlicht, nicht weil es verboten wurde, diese 100 Seiten gingen durch die Zensur, sondern weil der Diederichs Verlag Bombardement der Westalliierten zu Opfer fiel.
Es gab ja auch kein Papier mehr dann.
Es gab kein Papier, ja, mehr. Die zuständigen studentischen Funktionäre wurden auch dann an die Front abgezogen. Auch der Kulturfunktionär, meine ich, der das Vorwort geschrieben hat, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber der ist dann sogar gefallen ein paar Wochen später. Also lange Rede, kurzer Sinn. So konservative Revolutionäre haben schon mit Drieu geliebäugelt, allen voran natürlich Ernst von Salomon, Ernst Jünger. Aber die NS-Kulturfunktionärsebene, abseits der Frankophilen wie Abetz, Ebding oder Heller, die haben schon gefremdelt. Und das kann man dazu sagen, das wurde nie veröffentlicht. Also Drieu wurde im Dritten Reich nicht verlegt, auch die Unzulänglichen nicht.
Liebe Leser, das ist selbstverständlich kein Aufruf von Benedikt Kaiser, ins Literaturarchiv in Marbach einzubrechen und möglicherweise dieses Dokument zu entwenden und uns unauffällig zukommen zu lassen.
Ja, du musst deinen Perso vorlegen und alles, also es wird auch nicht möglich sein, selbst wenn du so ein Gedankenexperiment
hast. Ja, das macht man ja üblicherweise beim Einbrechen, auch den Perso vorlegen. Aber gut.
Das weiß ich nicht, ich bin bürgerlich, konservativ, freiheitlich.
Ja, irgendwelche libanesischen Zuhörer haben.
Also manche lassen ja bei ihren Verbrechen komischerweise immer ihren Ausweis liegen oder irgendwelche Bekenner-CDs, aber das ist ein anderes Thema. Ja, liebe Freunde, also das ist ein kleiner Rundumschlag rund um die Unzulänglichen und Drieu La Rochelle. Wir haben ja, glaube ich, insgesamt genauso lange zu ihm und seinem Werk gesprochen als zum Buch, wie zum Buch selbst. Das ist auch ganz gut so. Das ist praktisch eine Auffrischung unserer Episode aus, ja, vermutlich 16 oder 17. Wer das nochmal nachhören will, ob wir jetzt den gleichen Quatsch wie damals erzählt haben oder das Gegenteil, der mag sich Episode 5 anhören. Die haben wir damals noch im Haus in Halle aufgezeichnet, glaube ich.
Das saß auch nicht Volker bei uns, sondern da gab es noch den Dittus, den Jörgi.
Ja, aber der hat nicht mitgemacht.
Aber der hat da seinen Stadelfachinger Fachingen getrunken und zugeguckt.
Ja, stimmt, ja. Stadelfachinger.
Und hat immer.
Mit Salz.
Und hat immer seinen Kuchen mitgebracht. Danke, Jörg.
Ja, damals hat er noch Kuchen gegessen. Gut, ich will natürlich, wie immer, zum Ende unserer Episoden etwas empfehlen, denn es geht ja hauptsächlich darum, dass ihr Bücher kauft, ist ja klar. Die Unzulänglichen würde ich euch gern verkaufen, darf ich aber nicht, aber wir haben einen Teil davon zumindest gebracht. Das ist Der falsche Belgier, es wurde mehrfach angesprochen, kostet schmale 15 Euro, ist der Epilog von Die Unzulänglichen, damals durften wir das mit Genehmigung nochmal verlegen, nochmal umsetzen. Der Epilog von Die Unzulänglichen, der wirklich genial ist, der ist in diesem Buch verewigt, gibt es wie gesagt für 15 Euro auf jungeuropa.de, ist noch verfügbar, ich glaube noch 100 Stück oder so. Danach dürfen wir auch dieses Buch nicht nochmal neu auflegen. Und das ist jetzt vielleicht eine ganz schöne Sache für diejenigen, die das heute anhören. Wenn ihr diese Episode hören werdet, haben wir Der falsche Belgier, gelesen von Till Lukas Wessels, auch erstmals als Hörbuch umgesetzt. Schließt sich auch der Kreis zur Halle. Kann auch auf jungeuropa.de gekauft werden. Dann könnt ihr das als MP3 herunterladen und frei anhören. Also Der falsche Belgier jetzt zusätzlich auch als Hörbuch. Gibt es, nicht als Bundle, aber gibt es neben einer weiteren Hörbuchveröffentlichung, die auch gleichzeitig erscheint, nämlich Die Kadetten des Alcazar, passenderweise auch eine Novelle, die im Spanischen Bürgerkrieg spielt und die von Robert Brasillach verfasst ist und Henry Massis. Diese zwei Hörbücher sind neu bei uns, also ihr könnt beides sowohl als Buchform kaufen, Die Kadetten des Alcazar und Der falsche Belgier kosten beide jeweils 15 Euro oder für 7,99 jeweils das Hörbuch, wer das lieber oder zusätzlich hören möchte. Und dann mit einer, ja, als Herausgeber herausgebracht, Heimat Europa, Pietro La Rochelle, seine politischen Reiseberichte. Wann haben wir das rausgebracht? Weiß ich gar nicht. Vor zwei Jahren?
Ja, steht doch auch drin oder nicht?
Ja, steht drin, müsst ihr jetzt aufblättern. Mensch, Volker,
also danke für diesen Hinweis. Bei meinem Vorwort.
Das Impressum ist irgendwo hinten.
Ja, bei meinem Vorwort
also, steht aber hier,
ne? Da steht November 2020.
Ja, sogar 2020.
Bei falsche Belgier.
Nein, Heimat Europa, Mann.
Ach so, ich habe gerade auf dem Handy rumgedacht.
Ist auch egal. Ja, weiß ich schon. Also, Heimat Europa, Pietro La Rochelles Reiseberichte, ich glaube 22 oder 24 Euro, weiß nicht aus dem Kopf.
Kauft's einfach.
Es ist
auch ein Weihnachtsgeschenk, weil es schön ist.
Es ist toll, es ist komplett in Leinen, es ist mit einem sehr, sehr aufwendigen Siebdruck versehen, es ist mit zwei handgezeichneten Karten auf dem Vor- und Nachsatz. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch, wer La Rochelle verstehen will, und vor allem, es ist flott geschrieben. Man kann mal eine Reisegeschichte lesen, kann das wieder weglegen, kann irgendwann eine andere lesen. Und dann, nicht zuletzt natürlich, der große Neuroman, La Rochelles allerletzter Roman, Die Strohhunde, über den wir jetzt im Anschluss in der zweiten Episode unserer kleinen Podcast-Reihe sprechen werden. Der ist ganz neu bei uns, für 25 Euro kann aktuell bestellt werden. Wird, wenn ihr das hier hört, gerade ausgeliefert und ist pünktlich zu Weihnachten bei euch. Das ist unser Programm für alle, die Pietro La Rochelle kennenlernen wollen, was wir aktuell anbieten bei uns im Verlag. Wir werden, das vielleicht als kleine Vorausschau, das ein oder andere Werk von ihm im Verlag in den nächsten Jahren noch bringen und werden uns jetzt aber mal vom Literarischen eher ins Politische wagen, in Anführungszeichen. Ganz oben auf der Liste steht natürlich Der junge Europäer, aber möglicherweise auch Der sozialistische Faschismus. Mal gucken, ob wir den Titel beibehalten können.
Ich glaube nicht.
Jedenfalls.
Auch vielleicht nicht so als Name für ein AfD-Programm, aber.
Könnte aber. Jedenfalls.
Aber wir ordnen das ja noch in den Kontext ein und dann wird es ja auch ersichtlicher.
Kritisch.
Ja, aber naja, gut. Jedenfalls, das sind die Pläne für Pietro La Rochelle. Wir haben ein bisschen was im Angebot, was ihr euch jetzt gönnen könnt, wie man so schön sagt. Tja, in diesem Sinne, liebe Freunde, es war eine schöne Episode. Wir hören uns in wenigen Minuten, wenn wir uns frisch gemacht haben, wieder zur zweiten Episode zu den Strohhunden, die, wenn ihr das hier hört, sehr wahrscheinlich 2, 3, 4 Tage später erscheint. Macht's gut.
Bis dann.
Grüße in die Runde.